Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Was sollten wir 2025 über die Hormonersatztherapie wissen, lieber Johannes Ott? Ja, diese Frage habe ich dem Gynäkologen und Leiter der klinischen Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der Universitätsklinik Wien für diese aktuelle Podcast-Episode gestellt. Denn immer wieder beschäftigt uns Frauen 40 plus die Frage, wann ist denn eigentlich eine Hormonersatztherapie für uns indiziert? Oder für wen ist eine Hormonersatztherapie eventuell gar nicht geeignet? Worauf sollten wir achten und was sagt die aktuelle Studienlage? Wir sind on air, lieber Johannes. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Fragen aus der Community und auch viele meiner Fragen zum Thema Hormone zu beantworten.
Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Freut mich immer wieder.
Wir steigen gleich ein in so eine ganz allgemeine Frage. Wann nehme ich denn als Frau eine Hormonersatztherapie? Muss ich da bestimmte Symptome haben oder macht das eigentlich Sinn, dass ich jetzt schon einmal rein prophylaktisch mit einer Hormontherapie starte?
Also prinzipiell ist laut internationalen Standards immer noch die Indikation die Symptombelastetheit, peri- oder postmenopausal. Also das ist die eigentliche Antwort quasi auf einer wissenschaftlichen Basis. Es gibt schon Überlegungen, ob das nicht für gewisse Zustände schon auch prophylaktisch sein könnte. Ich meine, die eine Indikation, die jetzt auch in Österreich in der neuen Osteoporose-Leitlinie gekommen ist, dass man quasi schon auch indiziert ist bei postmenopausalen Frauen zur Prävention der Osteoporose, weil man ja mittlerweile ziemlich genau über die Risikokonstellationen der Hormonersatztherapie weiß. Und wenn man die richtige Frau auswählt, die keine erhöhte Risikokonstellation davon hat, hier einen sehr guten Effekt bedingen kann. Nur, wie gesagt, die Hauptindikation ist eigentlich schon das klimakterische Syndrom, das heißt irgendwelche Wechselbeschwerden, üblicherweise Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, aber auch die anderen können in Richtung einer Hormonersatztherapie gehen, also gerade auch die Sachen, die jetzt im kognitiven Bereich sich abspielen, wie Brain Fog, genau, richtig, Konzentrationsstörungen, aber natürlich auch im emotionalen Bereich, Mood Swings, emotionale Instabilität, eher Aggressionen, eher depressive Verstimmung und so weiter und so fort. Wissen wir ja auch, dass die Hormonersatztherapie gerade bei der depressiven Verstimmung dann auch die Verschreibung der Antidepressiva ein bisschen vermindern kann oder zum Teil sogar verhindern kann.
Ja. Weil viele Damen bekommen gleich mal eher ein Antidepressivum verschrieben, weil gar nicht daran gedacht wird, dass diese Stimmungsschwankungen eigentlich von den Wechseljahren kommen können.
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich glaube, das eine ist, dass zum Teil nicht daran gedacht wird und auf der anderen Seite hat die Hormonersatztherapie immer noch einen sehr schlechten Ruf. Ja. Gerade auch bei Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch bei Kolleginnen und Kollegen aus dem nicht-gynäkologischen Fachbereich, da im Besonderen.
Ja, das habe ich auch so ein bisschen festgestellt. Ja. Ich habe eine Frage aus meiner Community bekommen, und zwar von einer Dame, die 42 Jahre alt ist und sagt, sie hat nächtliches Schwitzen circa 5 Tage immer vor der Periode. Ob das ein Progesteronmangel sein könnte?
Das ist eine leichte Antwort, die lautet nämlich ja. Normalerweise würden wir ja das Schwitzen eher so dem Östrogenmangel zuschreiben, aber das ist nicht immer so. Es gibt auch Symptome, wo sogar ein erhöhtes Estradiol die gleichen Symptome machen kann wie ein niedriges Estradiol. Und wenn wir hier ein Progesteron-Östrogen-Ungleichgewicht haben, könnte es durchaus sein, dass das zu diesen Schweißattacken, Hitzewallungen, Schweißausbrüche führt. Da gibt es so gewisse Neurobotenstoffe im Gehirn. Und die können auch bei einem Östrogenüberschuss im vermehrten Maße gebildet werden und dann dieses Problem mit der Verengung der Temperaturregulationszone schaffen. Also und dem kann man immer wieder entgegenwirken, indem man ein bisschen ein Gelbkörperhormon dazugibt. Das ist die einfachste Variante. Das hilft vielen Frauen, aber nicht allen. Und wenn es nicht hilft, muss man auch vielleicht noch einen Schritt irgendwie weiterdenken und den Östrogenhaushalt vielleicht versuchen zu nivellieren und auf einem quasi ebenmäßigen Niveau über den Zyklus zu halten. Aber die meisten Frauen reagieren positiv auf eine zyklische Gelbkörperhormontherapie, sei das jetzt mit mikronisiertem Progesteron oder vielleicht auch mit Dydrogesteron. Das ist in dem Alter von 42 auch über ein paar Jahre gegeben, sicherlich kein Problem.
Und da kommen wir gleich zu der Hormontherapie und der Sicherheit der Hormontherapie. Du hast vorher angesprochen, viele wissen noch gar nicht so gut über die bioidenten Hormone Bescheid, weil noch immer eine Studie, die, glaube ich, 20 Jahre alt ist oder noch älter, in unseren Köpfen geistert. Und ich sehe sie auch immer wieder noch auf Präsentationen. Aber wir haben ja mittlerweile andere Hormone als früher zur Verfügung. Dennoch wird immer wieder die Frage gestellt, ja, wie sicher sind denn diese Hormone eigentlich? Und kaufe ich mir mit einer Hormongabe vielleicht ein erhöhtes Krebsrisiko ein?
Ja, und das ist, glaube ich, die relevante Frage, weil auf das bricht sich's im Endeffekt hinunter. Wenn man sich das prinzipielle Prinzip der Medizin anschaut, dann lautet das ja primum nil nocere, also an erster Stelle mal keinen Schaden zuzufügen und erst an zweiter Stelle zu helfen, dass Heilung erzielt wird. Und die Studie, die du zitiert hast, die WHI-Studie, die wird immer noch zitiert, und zwar auch, um immer wieder den Kritikern und Kritikerinnen ein bisschen die Historie quasi zu zeigen, warum das alles so in Ruf abgestürzt ist und damals medial so ein Problem gewesen ist. Wir wissen heutzutage, warum diese Studie so schlechte Ergebnisse erbracht hat, nämlich weil sie eben genau das nicht gemacht hat, was du erwähnt hast, nämlich die bioidenten Hormone. Auch wenn mit dem Ausdruck bioident sehr viel Schindluder betrieben wird und ich nicht ganz glücklich bin damit manchmal, aber darauf kommen wir eh noch. Also im Prinzip, glaube ich, muss man sich zwei große Bereiche der Hormonersatztherapie Komplikationen oder möglichen Nebenwirkungen anschauen. Das eine sind die internistischen und das andere sind die bösartigen Erkrankungen. Und von diesen onkologischen Erkrankungen sind es, glaube ich, drei, die relevant sind und die man jetzt im Detail besprechen könnte. Das eine ist der Brustkrebs, das zweite ist die Gebärmutterschleimhautkrebs und das dritte ist der Eierstockkrebs. Und der Brustkrebs, da ist es relativ klar, dass wenn wir eine normal dosierte Mischung von Estradiol plus mikronisiertem Progesteron-Gelbkörperhormon, also dem natürlichen nehmen, haben wir eigentlich über 8 bis 10 Jahre keine Modulation des Risikos, das heißt keine Risikoerhöhung. Zumindest in einer Population an Frauen, die jetzt kein erhöhtes Brustkrebsrisiko tragen, zum Beispiel auf familiärer Basis, auf genetischer Basis. Das können wir eigentlich relativ sicher geben. Und das sagen ungefähr alle großen Datenbankenstudien gleichermaßen aus.
Vor allem glaube ich, wenn das Östrogen transdermal gegeben
Das
wird,
ist gar
oder?
nicht einmal so ein großer Unterschied. Das ist mehr im internistischen Risiko, das zwischen transdermal und oral die Gabe. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlechter. Und man braucht auch dann ein bisschen geringere Dosen, als wenn es oral aufgenommen wird. Und es gibt schon quasi Hinweise, dass das Orale vielleicht ein bisschen schlechter ist, wegen des Metabolismus, weil das Östrogen ja dann in der Leber sofort in andere Östrogenarten umgebaut wird, die auch wirken und eben auch auf die Brust wirken. Aber in den Datenbankenstudien ist der Unterschied gar nie so richtig herausgearbeitet worden. Aber vermutlich ist es so. Aber sogar bei den Kombi-Daten in den Datenbanken kommt heraus, dass diese Kombi eigentlich das Brustkrebsrisiko gegenüber einer Nicht-Anwenderin nicht erhöht. Und das ist das Erste. Das Zweite ist die Gebärmutterschleimhautkrebsrisiko. Da muss man jetzt schon ein bisschen genauer drauf schauen, weil das Gebärmutterschleimhautkrebsrisiko ist an sich einmal bei einer normalgewichtigen oder schlanken Frau viel, viel niedriger als das Brustkrebsrisiko. Der Brustkrebs ist leider die häufigste Erkrankung maligner Art bei der Frau. Und beim Gebärmutterschleimhautkrebsrisiko ist der Hauptrisikofaktor ist leider das Übergewicht. Also das ist quasi der über Jahrzehnte Einfluss des Östrogens auf die Gebärmutterschleimhaut im Sinne eines untypischen oder atypischen architektonischen Aufbaus. Das ist halt einer der Hauptrisikofaktoren mit anderen Risikofaktoren noch dabei oder wegen noch dabei. Und prinzipiell ist es so, dass diese bioidente Hormonersatztherapie, wenn man sich die Daten genau anschaut, leider gegenüber einer Nicht-Anwenderin einen Hauch erhöhtes Gebärmutterschleimhautkrebsrisiko macht. Jetzt ist das in Gesamtzahlen nicht so viel, weil dadurch, dass diese plus ein paar Prozent, und ich meine plus 10% oder 15% klingt natürlich nach viel, aber nachdem da nur ganz wenige betroffen sind, sind auch in Gesamtzahlen die plus pro 1000 wirklich nur ganz wenige. Aber in großen Studien kommt das raus. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen.
wenn ich dich richtig verstehe, Übergewicht wäre hier ein Risikofaktor.
Und Übergewicht ist an sich ein Risikofaktor dafür. Ja, da wiegt dann natürlich auch quasi dieses relative Risiko durch die Hormonersatztherapie mehr, weil ja das Basisrisiko höher ist. Was gar nicht geht, ist bei einer Frau mit einer intakten Gebärmutter eine Östrogentherapie alleine zu geben, weil da erhöhen wir das Risiko wirklich um ein Vielfaches. Also das ist ein echtes Problem. Das heißt, wir müssen immer ein Gelbkörperhormon dazugeben, damit man das auch versteht. Das Gelbkörperhormon bedingt in der Gebärmutterschleimhaut den Abbau des Östrogens und vermindert, dass das Östrogen so stark auf die Gebärmutterschleimhaut wirkt. Das ist quasi wirklich ausgleichend. Aber es ist halt gegenüber einer Nicht-Anwenderin immer noch ein bisschen höher, wenn man eine Hormonersatztherapie gibt. Das ist eine Nuance und wenn man ganz streng ist, muss man es dazu sagen.
Ja, sicher.
Und der letzte Punkt ist das Eierstockkrebsrisiko. Das ist eh dann in den Medien gewesen vor ein paar Jahren. Da hat es eine Meta-Analyse, eine riesen Übersichtsanalyse gegeben. Offensichtlich steigt das. Es ist relativ unabhängig von der Art der Hormonersatztherapie, die gegeben wird. Also welches Gelbkörperhormon, ob oral, ob transdermal, das Östrogen, eigentlich offensichtlich leider egal. Und es steigt um circa auch wieder diese magischen plus 20%. Und da ist man genau das Gleiche. Eierstockkrebsrisiko ist blöd, weil es einer der aggressivsten Tumoren ist in den weiblichen Genitalorganen. Gott sei Dank wieder eine sehr, sehr seltene Geschichte. Also auch da haben wir nur eine Nuance pro 1000 erhöht. Aber trotzdem, fairerweise müssten wir es dazu sagen. Da ist übrigens das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da ist die Frage, ob es nicht gewisse Risikofaktoren gibt, die Frauen mitbringen, damit sie dann quasi durch eine Hormonersatztherapie das erhöhte Risiko haben könnten. Und da ist ein bisschen in Diskussion seit ein paar Jahren, ob es nicht ehemalige Endometriose-Patientinnen
Ah
sind, wo
ja,
man die
verstehe.
Endometriose durch die Hormone wieder anheizt. Weil ansonsten wären ja eigentlich die Strukturen, die hier im Eierstock entarten könnten, relativ hormonunempfänglich, außer einer Endometriose zum Beispiel.
Okay, das ist auch interessant.
Wurde aber noch nie rausgerechnet, weil es in den großen Datenbanken nicht quasi verlässlich genug erfasst ist.
Das heißt aber bei einer, im Umkehrschluss bei einer Patientin, die keine Gebärmutter mehr hat, da habe ich eine andere Therapieform, weil da brauche ich logischerweise kein Progesteron mehr dazuzugeben.
Genau, so ist es. Und wir gehen ja prinzipiell davon aus, dass der Unterschied bei der bioidenten Hormonersatztherapie zwischen Östrogen alleine und Östrogen und mikronisiertem Progesteron für das Brustkrebsrisiko kein besonders hoher ist. Da ist die Datenlage ein bisschen unklar. Manche sagen, dass Estradiol, manche Studien sagen, dass Estradiol alleine würde kein erhöhtes Brustkrebsrisiko machen. Manche sagen, es ist ein bisschen erhöht.
Ja,
Manche
manchmal sind
sagen
ja
sogar, es ist ein bisschen
unterschiedliche
erniedrigt.
Wege, ne?
Sekundäranalyse von der unglückseligen Studie, WHI-Studie 2002, die Sekundäranalyse zeigt, dass die Estrogen-only gehabt haben, Estradiol-only, die haben sogar ein niedrigeres Mammakarzinom, also Brustkrebsrisiko gehabt damals. Also da ist die Datenlage ein bisschen unklar. Ich glaube, die Östrogen-only ist nicht das Problem.
Und dann muss man wahrscheinlich einfach auch noch warten auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, was hier an Langzeitstudien zu finden ist.
Ja, wenn das nochmal ausgeweitet wird, ich meine, die große Arbeit von Vinogradova 2021 war schon über 10 Jahre und dann auch noch nach dem Absetzen und länger sogar noch. Also ob die Datenlage noch so viel besser werden wird, ist wahrscheinlich nur dann gegeben, wenn die in diese riesigen Datenbanken eingegebenen Basisdaten besser werden. Das heißt, wenn wir wissen über die Risikofaktoren Endometriose, am besten wäre natürlich Lebensstil, Ernährungsgewohnheiten, aber das wird es wahrscheinlich nie spielen.
Ja, das
Weil
werden.
ehrlicherweise die ganzen Krebsrisiken, die wir sagen, also auch das Brustkrebsrisiko, und das glaube ich, muss man mal ganz klar sagen, der Hauptrisikofaktor oder einer der Hauptrisikofaktoren ist Übergewicht und wenig Bewegung und wenig Sport. Das heißt, das wiegt auch viel mehr prozentuell als eine Hormonersatztherapie. Es ist nur etwas, was die individuelle Person selber zu verantworten hat
Das,
und
wo du
quasi
selber eigentlich
nicht ärztlich
Steuer in der
dazugegeben
Hand
wird. Das
hast,
heißt,
ja.
es hat eine andere Gewichtung, auch im gerichtlichen Sinne. Und im Verantwortlichkeitssinne des Gesundheitssystems gegenüber der behandelten Frau. Aber eigentlich sind die anderen Risikofaktoren fast noch stärker. Es sei denn, wir würden jetzt eine Pille über 5 Jahre zur Hormonersatztherapie geben, wo die künstlichen Hormone natürlich ein deutlich, deutlich, deutlich erhöhtes
Wo das
Risiko machen.
Risiko, ja. Gilt aber, glaube ich, auch für das Thema Alkohol, oder? Das wird auch so ein bisschen
Und
verschleiert
Alkohol.
und sehr romantisiert, aber auch das
Ja.
hätten wir selber in der Hand, wie wir mit unserem Alkoholkonsum umgehen.
Genau.
Und darüber spannenderweise Lebensstilfaktoren, darüber wird eigentlich recht wenig gesprochen. Ne?
Leider, ja. Aber Gott sei Dank gibt's dich.
Danke, ja, du mein Bestes. Du hast gesagt, du bist ein bisschen unglücklich mit dem Begriff bioidente Hormone.
Ja.
Warum?
Das ist dann natürlich die logische Frage. Ich bin deswegen unglücklich damit, weil gerade aus den USA, aber auch in Europa gibt es sehr viel, was unter bioident läuft, was nicht bioident ist. Das heißt, zum Teil wird in den Begriff der bioidenten Hormone werden auch die Pflanzenpräparate hineingemischt.
Ja.
Das ist, glaube ich, einfach eine Definitionsfrage. Was ist bioident? Für mich ist bioident das, was der eigenen Biologie am identesten ist. Und die Pflanzenpräparate sind natürlich nicht der eigenen Biologie am identesten. Jetzt ist es richtig, dass die Pflanzenpräparate wie Phytoöstrogene und Yamswurzel keine erhöhten Risiken machen. Weder im internistischen Bereich, Schlaganfall, Herzinfarkt, noch im onkologischen Bereich, also im Krebsbereich. Das ist richtig. Und damit sind sie, wenn sie eine Wirkung ausüben, die ja leider bei vielen Frauen nicht eintritt oder nicht genügend eintritt durch nur Pflanzenpräparate, sind sie sicher. Das ist einmal eine gute Nachricht, weil ich meine, das kann Frau immer probieren, wenn sie Probleme hat. Das
Als
wird
Einstieg,
kein
ja.
Risiko machen. Als Einstieg, sozusagen. Einstiegsdroge. Ja.
Also bei mir hat sie zum Beispiel, ich habe es auch probiert, also bei mir hat es meine Hitzewallungen in keinster Weise verbessert.
Genau. Also das ist ja okay. Oder zumindest, es kann auch bei vielen Frauen sein, dass es sich verbessert, aber nicht so viel verbessert, dass damit die Lebensqualität
Ja,
wiederhergestellt
genau, ja.
wird. Und das wäre ja die eigentliche Indikation, die Wiederherstellung der Lebensqualität. Also gut, und dann ist aber, was ist der Rest bioident? Also wie gesagt, ich glaube, transdermales Estradiol, das ist bioident. Das geht nicht durch den Leberstoffwechsel durch, sondern das ist in adäquaten Dosen das, was der eigene Körper früher auch produziert hätte.
Ja.
Dann Progesteron mikronisiert, ist auch bioident. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist orales Progesteron bioident? Also wenn man ganz hart hergehen würde, wahrscheinlich nicht.
Weil dann hast du ja wieder die Leberpassage, ne?
Genau.
Ja.
Umbau in verschiedene andere, wie Allopregnanolon und so weiter in der Leber, die machen ihre eigenen Effekte. Gerade das Progesteron ist ja der Stoff, von dem wir glauben, studientechnisch, klinisch und Labor und so weiter, dass es die Brustkrebszellen zum Entarten bringt, während dann das Estradiol sie zum Wachsen bringt, die Entarteten. Und das heißt, eigentlich ist es schon relevant, aber die meisten Studien, diese ganzen Datenbankenstudien haben eigentlich, dass die meisten orales Progesteron verwendet. Und die zeigen also auch, wie gesagt, dass das eigentlich kein wirklich erhöhtes Risiko über 8 bis 10 Jahre hat. Also ist okay. Und ansonsten kann es natürlich vaginal angewandt werden. Das ist ziemlich sicher bioident. Und dann gibt es noch die große Diskussion rund um die transdermale Aufnahme beim Progesteron, wo wir ja wissen, dass zumindest im Serum sich bei vielen Frauen, also im Blut, der Progesteronspiegel dann nicht abbildet. In der Saliva, also in der Speicheldiagnostik sehr häufig, aber schon. Jetzt ist die Speicheldiagnostik aber nicht zugelassen zur Diagnostik, weil sie schlecht bevorsteht. Da würden noch Projekte anstehen. Ich hoffe auch in Österreich. Wäre ein großes geplant. Und das gilt noch quasi nachzuweisen, weil Progesteron ist ein großes Molekül. Das kann vielleicht von manchen Frauen nicht gut aufgenommen werden. Es gibt ja auch Frauen, die das Östrogengel nicht gut resorbieren können. Offensichtlich gibt es Menschen, die über die Haut einfach schlechtere Aufnahmefähigkeit haben, woran das jetzt auch immer liegen mag. Aber das wäre dann quasi bioident. Und alles andere ist möglicherweise auch bioident. Aber das Problem ist, wir wissen es nicht. Also wir können dann zum Beispiel Pregnenolon dazugeben. Das ist das Mutterhormon, wird es manchmal im Internet genannt. Also aus dem wird dann verstoffwechselt in der Kaskade in verschiedene andere Dinge, also Östrogene, männliche Hormone und so weiter. DHEA-Creme wäre auch ohne Leberkreislauf, wäre auch bioident, weil DHEA wird ja auch in der normalen Physiologie gebildet. Genauso auch noch Östriol wird zu gewissen Mengen auch vom eigenen Körper gebildet, aber das Problem bei dir und Testosteron,
Ich wollte gerade sagen,
transdermal
Testosteron
natürlich auch
kann
noch.
ich ja auch transdermal aufnehmen.
Genau, nur das Problem davon dabei ist, dass wir hier die Risikostratifizierung nicht kennen, weil wir keine großen Studien haben und die Datenbanken das auch nicht abbilden. Und daher steht es auch zum Beispiel in der AWMF-Leitlinie im deutschen Sprachraum, stehen diese ganzen Dinge, vor allem DHEA und Testo stehen im Alten drinnen als Effekt fraglich und Nutzen-Risiko wissen wir eigentlich nicht.
Ja,
Das heißt, wir
wird
können
die
es nicht und das
Datenlage.
Risiko wird als hoch bewertet, weil es unbekannt ist. Alleine Testosterontherapie zum Beispiel haben wir zwei prospektive Studien zum Brustkrebsrisiko. Eine sagt, es ist nicht erhöht, die andere sagt, es ist erhöht. Aber gehen nur über 2 Jahre, ist viel zu kurz nachverfolgt und es ist immer eine Frage der Dosierung, der Anwendung. Gut, Testosteron kann nur transdermal oder transvaginal gemacht werden, weil oral sofort den Fettstoffwechsel extrem negativ beeinflusst. Aber das Problem ist, ja, es ist richtig, es wäre an und für sich in normalen Dosen gegeben, bioident. Aber was man auf keinen Fall in meinen Augen dazu sagen darf, ist, dass wir wissen, dass es ungefährlich ist oder dass es wie manche Homepages, vor allem in den USA und so weiter, auch noch behaupten, dass es sicherer wäre als die anderen Präparate, weil das
Es
wissen
ist
wir
einfach
einfach
nicht
nicht.
nachgewiesen, das können wir
Genau,
schlicht
so ist es.
einfach nicht sagen. Wir haben ja auch im Vorfeld, wir haben das ein bisschen gesprochen über ein Progesteronpräparat. Also sprechen wir es aus, das ist das Utrogestan, weil ja auch immer wieder im Raum steht, dass eine Substanz, die in dem Präparat drinnen ist, potenziell krebserregend sein könnte.
Ja, das ist Titandioxid.
Genau,
Genau.
Titandioxid, ja. Und wir haben uns ja dann beide ein bisschen schlau gemacht,
Ja,
was es
weil die
da
Frage gar
eigentlich
nicht so
ist.
leicht zu beantworten ist,
Ja,
gell?
genau. Es gibt in Österreich von der AGES eine Empfehlung oder eine Warnung, die sagt, dass man es nicht verwenden darf. Allerdings sprechen wir hier von der Lebensmittelindustrie, wo wir ja von ganz anderen Dosierungen sprechen als in der Weichkapsel, die wir in der Hormonersatztherapie verwenden.
Also einer der Hauptpunkte ist, wenn es in die Luft übertritt und das, an Übertretung das Nanopartikel über die Atmung aufgenommen wird. Da ist es erwiesen ein Problem. Und bei
Ja.
der oralen Aufnahme eher das Titanoxid und nicht das Titandioxid in großen Mengen und daher Lebensmittelindustrie. Und natürlich haben wir hier keine Aufnahme über die Atmung. Das ist keine Diskussion, weil man wird
Ich
nicht die
auch uns nicht
Kapsel.
ein, ja.
Genau, man wird nicht die Kapsel, ja, und dann irgendwie wie bei einer Kokainstraße versuchen, das zu inhalieren.
Neue
Also, genau, neue
Anwendungsmethode.
Anwendungsmethoden, mich bitte nicht zu zitieren hier. Also das ist, glaube ich, unbedenklich. Daneben ist noch die Dosierung extrem gering.
Ja.
Und daneben gibt es auch noch aus dem Sommer 22 von der Lebensmitteldirektion, zum Beispiel von Health Canada, auch eine wissenschaftliche Stellungnahme oder Bericht. Und die haben auch gesagt, dass sogar das Titandioxid in Lebensmitteln, sogar in Lebensmitteln, keine Gefahr wirklich darstellt. Und in der Minidosierung, in dem es im Utrogestan drinnen ist, bei oraler Aufnahme kann man davon ausgehen, dass es keine Gefahr darstellt. Jetzt ist die Firma aber trotzdem so, dass er natürlich weiß, dass das vielleicht vom Ruf her ein Problem ist. Und ich glaube, gehört zu haben, dass es sogar, um dem entgegenzukommen, obwohl wir alle wissen, dass es ungefährlich ist, trotzdem eine Alternative ohne dem Titandioxid, glaube ich, herstellen wollen. Aber prinzipiell sehe ich das als nicht problematisch. Also ich würde das persönlich nicht als Notwendigkeit sehen, wenn man eine normale 100 Milligramm Dosis Progesteron braucht, also mikronisiertes Progesteron, also nicht Mann, sondern Frau natürlich in diesem Fall, das deswegen auf ein Magistraliter-Rezept von der Apotheke umzusteigen, das natürlich deutlich teurer ist, weil üblicherweise von der Kasse auch nicht gezahlt. Ne?
Also ich nehme selber 200 Milligramm, also ich teile es auf, eins oral, eins rektal und ja, hoffe, dass ich damit gut fahre.
Ja.
Wenn ich jetzt die Hormonersatztherapie nehme als Frau, wie oft muss ich denn da eigentlich eine Kontrolle machen? Weil wir wissen ja, also ich habe ja auch sehr viele Zuhörerinnen in Deutschland. Ich glaube, da muss man noch viel mehr zahlen für die Kontrollen. Bei uns, glaube ich, ist es ein bisschen einfacher. Aber es ist immer die Frage, na, kann ich da einfach so vor mich hin dosieren und mein Östrogen schmieren oder Spray nehmen und mein Progesteron einnehmen? Wie oft sollte ich da eigentlich einmal nachschauen, was das mit mir macht?
Ja, also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema insgesamt, weil die Nachkontrollen an sich schon schwierig sind, weil nehmen wir jetzt einmal, gehen wir vom Spray aus oder vom Gel aus. Und wir machen eine Blutabnahme um 9 in der Früh unter dem Präparat und das wird um 8 Uhr in der Früh aufgetragen. Ist dann der Estradiolspiegel im Blut aussagekräftig? Deswegen gibt es ja auch viele, die Speichel, die Saliva-Diagnostik so pushen, weil die ein bisschen mehr eventuell die
Die
Dauereinstellung, die
Gesamtsituation,
Gesamtsituation auch und nicht
ja.
im Moment quasi das, was jetzt im Blut ist. Wissen aber auch nicht, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ob es nicht vielleicht die Blutspitzen sind, die das Risiko machen. Auch das wissen wir nicht, weil wir ja nicht wissen, wie das verteilt wird. Wir wissen auch nicht, wie es an SHBG bindet in An- und Abwesenheit von anderen Hormonen und wie dann die freie Verfügbarkeit in diversen Organen ist. Also das wissen wir ja alles nicht, die
Ja,
klinischen
ja,
Konsequenzen.
ja, ja, ja.
Ich glaube, dass wenn man ungefähr eine Blutdiagnostik macht und das ungefähr 12 Stunden nach der letzten Applikation quasi oder Einnahme oder was auch immer, es sich anschaut, dass man ungefähr über die Jahre gemeinsam mit der Symptomatik der betroffenen Frau ein Gefühl dafür entwickelt, was gut ist und was nicht gut ist. Ich kontrolliere aus zwei Gründen nach. Ich kontrolliere erstens nach, wenn es der betroffenen und betreuten Patientin besser geht, um auszuschließen, dass sie unendlich hohe Spiegel hat. Vor allem an Estradiol, weil das macht irgendwann einmal schon ein Thromboserisiko.
Klar, wenn das dann
möglicherweise ein Schlaganfallrisiko und wahrscheinlich schon auch ein Gebärmutter-Schleimhautkrebsrisiko und vielleicht auch ein Brustkrebsrisiko. Also über die Jahre das zu geben, ist sicherlich keine gute Idee. Da gibt es auch ein paar traurige Einzelfälle an Frauen, die gegen ärztliches Anraten in unserer Betreuung hier überdosiert haben und dann leider zur Gebärmutter-Schleimhautkrebs-Geschichte gekommen sind, bedauerlicher und traurigerweise. Also da zeigt man sich dann schon, dass ein Spiegel von über, was weiß ich, Hausnummer, es gibt keine Grenzwerte dafür, aber 500, 400, 700, ich meine, einmal eine Patientin gehabt, die echt einen Spiegel von mehreren tausend hatte, weil sie unendlich viel von dem Gel angewandt hat. Ihr hat es gut getan, aber das ist halt für manche Leute, die sehr viele Dosen, hohe Dosis brauchen, wird ja ein bisschen trügerisch, ne? das Wohlbefinden. Dass es irgendwann einmal zu viel wird. Und deswegen kontrolliere ich es nach, nur um auszuschließen, dass wir da quasi auf zu hoch sind.
Also nicht überschießt.
Dass wir nicht überschießen. Und wenn wir dann einmal nachgewiesen haben, bei der Frau, der es gut geht unter der Hormonersatztherapie oder zumindest so viel besser, dass die Lebensqualität wiederhergestellt ist und das quasi für die Betroffene in Ordnung ist, dann muss man das nicht jeden Monat nachkontrollieren, sondern das reicht mir dann eigentlich vielleicht im ersten Jahr nochmal nach 6 Monaten, aber dann einmal jährlich, solange es eingenommen wird. Und einmal jährlich ist sowieso quasi auch der Vorschlag, dass die Betroffene zu ihrer Gynäkologin, ihrem Gynäkologen gehen sollte, auch um eventuelle neue Kontraindikationen und Risikokonstellationen der Hormonersatztherapie zu besprechen, abgesehen von der Routinekontrolle jetzt. Ja. Und dann würde ich es dazu machen, noch einmal und nochmal anschauen, passt sie ungefähr. Und dann kann man auch diese Absetzgeschichten diskutieren. Und da, wo ich es auch immer wieder mache, ist, wenn es den Frauen nicht ausreichend besser geht.
Ja, wenn sie berichten, dass die Symptome eigentlich nicht besser gehen.
Genau, da gibt es Frauen, die können es oral nicht gut aufnehmen. Das gibt es auch. Es gibt leider relativ viele Frauen, also prozentuell häufiger, die es transdermal nicht gut aufnehmen können. Vor allem das Gel. In Österreich haben wir das Problem, dass wir auf Kasse nur mehr das Gel verfügbar haben und dass wir Spray und Pflaster aus dem Ausland bestellen müssen. Bedauerlicherweise, weil wir es hier nicht mehr haben.
Selbst zahlen. Ja.
Auch die Pflaster. Ja. Genau das gleiche Problem. Die häufig besser resorbiert werden, die Pflaster. Und da kontrolliere ich schon immer wieder nach, bis wir dann auf einer Einstellung sind, die quasi zu subjektivem Wohlbefinden führt und gleichzeitig aber auch jetzt nicht massiv hohe Spiegel macht.
Und als Frau eines Internisten werfe ich da auch noch ein, dass auch ganz gut ist, auch sich die internistischen Parameter dazu anzuschauen.
Das ist natürlich richtig. Ja,
weil mein Mann guckt dann immer gleich beim Vitamin D-Wert und schaut sich die Cholesterin-Werte an, weil da sehen wir ja auch, wenn der Östrogenspiegel recht gut ist, dann ist das gute Cholesterin erhöht und das schlechtere Cholesterin erniedrigt. Ja.
Kann sich verändern. Richtig. Vitamin D ist ein relevanter Punkt. Ja. Und was man schon auch anschauen muss, sind die Leberfunktionsparameter. Ja. Es ist selten. Aber manchmal bei der oralen Aufnahme können die Leberfunktionsparameter ansteigen und dann muss man einfach aufpassen und auf transdermal umsteigen. Und ganz wenige Frauen haben das Problem auch bei der transdermalen Aufnahme, aber das ist Gott sei Dank selten.
Aber eben auch, dass man da dazu schaut. Wie mache ich das jetzt? Und das ist auch etwas, was ich sehr oft von Damen höre. Sie haben Symptome, sie gehen zu der Gynäkologin, dem Gynäkologen, wo sie schon seit der Geburt der Kinder in Betreuung sind. Ja. Und es werden die Wechselbeschwerden nicht richtig ernst genommen, oder es kommt die Aussage, wollen Sie wirklich eine Hormontherapie haben? Sie kaufen sich ja, wie besprochen, sehr viele Risiken ein. Jetzt haben die Frauen oft Angst, weil sie sagen, ich möchte ja nicht meinen Arzt oder meine Ärztin vergrämen. Ich habe überall gelesen oder meine Freundinnen, die haben eine Hormonersatztherapie und die sind wieder super drauf und ich bin's gar nicht. Was mache ich da als Frau? Weil ich möchte ja mit niemandem sozusagen, wie man auf Österreich sagt, einen Wickel haben.
Ja, den Wickel wollen wir alle nicht haben. Ich glaube, im Endeffekt bricht sich's darauf herunter, dass man für Spezialfragestellungen zu SpezialistInnen gehen muss oder sollte. Das mache ich auch quasi, wenn ich betroffen bin, und zwar nicht nur im medizinischen Bereich, sondern ja auch im juristischen Bereich zum Beispiel. Ja. Auch wenn man einen Anwalt braucht, dann nimmt man auch keinen Anwalt für Familienrecht, wenn man ein Wirtschaftsproblem hat oder, oder eine Patientin in Klage oder Gott behüte, habe ich Gott sei Dank nicht, aber irgendwo oder umgekehrt.
Ja, man sucht sich immer den Experten, weil wie du sagst, Jus studieren bedeutet ja nicht, dass du auf jedem Gebiet der
genau,
Experte bist.
Und ich glaube, dass man den, ich hoffe, dass man den meisten Kolleginnen und Kollegen schon verkaufen kann. Bitte seien Sie mir nicht böse, aber das hat mich so gequält und ich wollte einmal eine andere Meinung. Sonst, Sie wissen, ich bin so glücklich mit Ihnen. Sie waren bei der Geburt meiner Kinder dabei und ich vertraue Ihnen seit Jahren. Aber da bin ich halt mal zu jemand anderem hingegangen. Ich glaube, es gibt keine Alternative, weil durchstehen, wenn die Lebensqualität deutlichst vermindert ist und Frau richtige Probleme hat, ist ja auch keine Alternative, oder?
Ja.
Also, und wenn dann die Expertin oder der Experte sagt, schauen Sie, bei Ihnen ist mir die Risikokonstellation zu gefährlich und ich würde Ihnen eher davon abraten, dann ist das eine andere Situation. Aber dann ist es ja quasi, wie soll ich sagen, gut und beraten und quasi in einem Gesamtkonzept dann
ja,
die
ja,
Situation
ja, ja,
gesehen.
Absolut. Ich möchte ja einfach auch so die Angst nehmen, den Frauen vor einer Zweitmeinung.
Ja.
Es ist in der Onkologie bei meinem Mann ganz üblich, dass Patienten und Patientinnen Zweitmeinungen einholen und es wird
total
sogar von ihm propagandiert, dass er sagt, gehen Sie auch noch zu einem Kollegen, weil vielleicht sieht der noch irgendetwas anderes. Also das ist da
ja
gar kein Problem und ich möchte so die Angst den Frauen nehmen. Wir dürfen als mündige Patientin also auch sagen, ich hole mir wohl eine Zweitmeinung ein, ohne dass ich da ein Problem mit meinem behandelnden
Und
Arzt
ich hätte
habe.
das auch noch nie erlebt. Also zu mir kommen ganz viele Patientinnen, die nur wegen der hormonellen Geschichten kommen.
Ja.
Die werden zum Teil sogar auch geschickt zu mir von den Kolleginnen, die sagen, du schau, mach du das. Ich weiß eh, meine Patientinnen kommen eh nachher wieder zurück.
Ja.
Und ich glaube, dass die meisten auch wenig Probleme und Berührungsängste haben. Ja. Manche werden zwar vielleicht ein bisschen einen Schnurfall ziehen, weil dann gegen ihre Überzeugung doch eine Hormonersatztherapie angewandt wird, aber ich glaube, im Endeffekt ist auch, und das ist jetzt sehr runtergebrochen auf eine sehr vielleicht etwas böse Ebene oder eine sehr nüchterne Ebene, es wird auch keiner einen Wickel anfangen von den Kolleginnen und Kollegen, weil es will ja kein Mensch gerade in Zeiten von Internetbewertungen seine Patientinnen vertreiben.
Ja, genau, das muss man sich auch noch
Und manchmal
anschauen.
Muss man halt auch einfach andere Meinungen runterschlucken und manchmal muss man sagen, okay, ja, der andere Kollege sieht das anders, sie folgen eher dem, ist auch okay.
Ja.
Ja, und ich schicke auch gezielt für alle Fragestellungen, wo ich mich nicht auskenne, Onkologie zum Beispiel, mache ich alles nicht selber, schicke ich an Expertinnen weiter. Also ich glaube, da hast du vollkommen recht, einfach die Angst nehmen vor diesem,
ja,
vor der Zweitmeinung.
Ganz
Das
wichtig.
Ist ein Recht, das wir alle haben. Wir dürfen uns alle informieren.
Du hast es kurz angesprochen, wenn Arzt, Ärztin sagt, das Risiko ist zu hoch, ist immer wieder die Fragestellungen, was ist mit Patientinnen, die eine Krebshistorie haben? Also da kommt es ja darauf an, welche Tumorerkrankung hatte die Dame, also bei meinem Mann weiß ich, bei hämato-onkologischen Erkrankungen ist es eigentlich gar kein Thema, aber was mache ich bei Patientinnen mit einer Historie von Mammakarzinom, also Brustkrebs? Gibt es keine Daten,
Das ist
oder?
das, doch, es gibt Daten. Es gibt sogar sehr differenzierte Daten. Also im Prinzip ist derzeit Zustand nach Brustkrebs ist eine Kontraindikation. Es
Ja,
gibt keine
dazu.
Hormonersatztherapie danach. Es gibt eine Meta-Analyse von vor ein paar Jahren, zwei, drei, weiß ich genau, die gezeigt hat, dass eigentlich hormonrezeptornegative Brustkrebsfälle mit einer Hormonersatztherapie vielleicht gar kein erhöhtes Risiko für ein Rezidiv haben. Also zumindest nicht für ein Rezidiv. Was man noch nicht weiß, ist, ob diese Frauen dann, auch wenn sie für gewisse genetische Testungen negativ sind, die in der Routine gemacht werden können, aber vielleicht nicht doch ein erhöhtes Risiko familiär genetisch haben überhaupt für Brustkrebs. Daher ist die Frage nach dem Zweitereignis, also nach einem zweiten Krebs, ist auch immer die große Frage, der dann vielleicht auch histologisch ganz anders aussehen könnte, also ganz anders beschaffen ist. Aber derzeit traut sich unter dem Aspekt und unter der allgemeinen Meinung international eigentlich niemand auch nach irgendeiner Art von Brustkrebs oder Dezis, also Vorstufe, eine Hormonersatztherapie zu geben. Ja. Die einzige Ausnahme ist die Vorstufe Dezis mit einer kompletten beidseitigen Mastektomie, also Brustentfernung, egal ob mit oder ohne Aufbau, aber mit quasi zellfrei. Da kann man eine Hormonersatztherapie geben. Aber sonst auch nach genauer Aufklärung, dass wir es nicht genau wissen, aber da ist dieses Risiko nicht so hoch.
Das ist
Bei
auch
echten
wichtig, dass man das
Brustkrebs geht
nochmal
es.
anspricht. Ja,
Und die
ja.
anderen Krebsvarianten oder Sorten sozusagen, muss man sich immer überlegen. Also das Endometriumkarzinom, Gebärmutterschleimhaut, komplett gut operiert, machen wir schon manchmal. Und gibt es auch einige Statements in der Literatur dazu, dass das, wenn die Gebärmutter entfernt wird, dass ein niedriges Stadium war, dass man das machen kann. Da geben wir manchmal zur Sicherheit sogar bei entfernter Gebärmutter noch ein Gelbkörperhormon dazu, weil es da ja um Gebärmutterschleimhautkrebs
Ja.
geht. Beim Eierstockkrebs spricht zum Beispiel nichts dagegen, das zu machen. Auch beim Gebärmutterhalskrebs spricht im Prinzip nichts dagegen, eine Hormonersatztherapie zu machen. Es gibt ganz wenige, wo man wirklich sagt, das ist schlecht.
Kontraindiziert.
Meningiome, ZNS-Tumoren, die Progesteronrezeptoren exprimieren können, gehören da zum Beispiel dazu. Da muss man aufpassen oder darf nichts machen.
Okay, auch gut zu wissen. Ja. Anders aber, glaube ich, sieht es aus in der Literatur bei der vaginalen Creme. Ich glaube,
Welche?
also
Also
die
die Östriol-Creme
Östrogencreme,
und Zäpfchen, ja.
genau, also die dürfen, glaube ich, auch Patientinnen mit einer Historie von Mammakarzinom unbedenklich verwenden.
Ja. Wissen tun wir es nicht, aber de facto ja. Also wir
Ja.
gehen davon aus. Also gerade die ganz niedrig dosierten neueren Präparate, die es jetzt auch in Österreich am Markt gibt, die diese Mini-Dosis haben, die genauso hilft, aber dafür täglich gegeben werden muss, die machen keine erhöhten Östriolspiegel im Blut und gelten alleine schon von der Studienlage als unbedenklich.
Also das können wir hier auch nochmal dazu sagen. Ja.
Ja.
Wie, weißt du, wie der Präparatname
Von den Zäpfchen ist es Estocart. Ich meine, früher hat es natürlich das Ovestin gegeben, Ovestin-Zäpfchen, Ovestin-Creme. Die sind ein bisschen höher dosiert, die zahlt dafür die Kasse. Die Estocart
Genau,
werden nicht
ja.
von der Kasse
Okay,
gezahlt.
das ist auch gut zu
Aber
wissen,
die
weil ich
Estocart
total.
wären diese Ultra-Low-Dose quasi Variante, wo Studien gezeigt haben, dass die einfach gar keinen Östrogenspiegel im Blut machen. Also so wie bei einer Nicht-Anwenderin. Ein bisschen was ist da.
Ja. Sehr gut zu wissen. Und vielleicht abschließend, Johannes, wie lange darf ich denn eine Hormonersatztherapie verwenden? Also wir wissen, anfangen, glaube ich, da gibt es so ein goldenes Fenster, oder?
Ja, da wo es besonders günstig wäre, auch für die Knochendichte, so diese 2 bis 5 Jahre oder innerhalb von 5 Jahren, genau.
Aber was mache ich danach? Was mache ich, wenn ich letzte Monatsblutung mit 50 gehabt habe und also in der Menopause dann mit 50, 51 gewesen bin und mir tut die Hormonersatztherapie total gut? Darf ich die mit 60 noch verwenden?
Dürfen ja, halt unter dem Wissen, dass wir dann auch bei der besprochenen Estradiol-Progesteron-Mischung nach 8 bis 10 Jahren
Höheres
Anwendung mit dem Brustkrebsrisiko im erhöhten Bereich sind.
Risiko.
Und wahrscheinlich bei den anderen Krebsrisiken auch. Und wenn internistische Sachen dazukommen, Atherosklerose, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, solche Sachen, naja, dann. Ehrlicherweise steigt dann wahrscheinlich auch irgendwann einmal das Schlaganfallrisiko unter der Hormonersatztherapie an. Und da muss man halt immer wieder darüber reden. Also ich versuche dann schon, das abzusetzen und die Betroffene zu bitten, ob sie anders auskommt, ob man auf was anderes umsteigen könnte, probieren könnte. Jetzt gibt es ja dieses neue nicht-hormonelle Präparat. Das Problem ist, das hat diese Alterskategorie auch nicht drinnen, von den Zulassungsstudien her. Und dann, und es gibt dann aber auch immer wieder einen Prozentsatz an Frauen, die sagen, ja, ich weiß, ich habe das Risiko, ich nehme es trotzdem weiter.
Weil man muss ja dazu sagen, in dem Moment, wo ich mit der Hormonersatztherapie aufhöre, steigen würden ja auch wieder die Risikofaktoren steigen, oder? Also jetzt zum Beispiel für Osteoporose etc.
Ja, definitiv. Wobei man da natürlich über mehrere Jahre quasi den Knochen sehr stabil und schön gehalten hat oder besser. Und das wirkt nach. Also es ist nicht so, dass es einen Jojo- oder Rebound-Effekt nach Absetzen der Hormonersatztherapie gäbe. Ich meine, es ist auch schlecht beforscht, aber das ist nicht so wahrscheinlich. Natürlich kommt der Effekt, so wie bei einer Frau, die den normalen Wechsel hat, ohne Hormonersatztherapie, dann halt um die 50, wo die Knochendichte plötzlich sinkt. Aber es kommt halt deutlich später im Leben. Also für die Prävention der Osteoporose ist es ganz klar eine gute Sache.
Mit, und jetzt muss ich mich hier noch
Vitamin D.
anstrengen, mit Vitamin D
Vitamin.
und mit Krafttraining und mit Sprungkrafttraining, weil da wissen wir
Absolut.
einfach, dass das auch ein Medikament ganz ohne Nebenwirkungen ist, das wir auch,
Definitiv,
wo wir
definitiv.
eigentlich auch schon in der Perimenopause anfangen können. Ah, jetzt habe ich noch eine Frage. Siehst du, ich kann meine eigene Schrift manchmal nicht lesen. Wir
Ich kann
haben
meine
darüber
Schrift nie
gesprochen,
lesen.
wie mache ich das wie oft mache ich eine Kontrolle? Und dann wissen wir ja, bei den Frauen, die noch nicht in der Postmenopause sind, haben wir ja noch Regelblutungen immer wieder einmal. Wann ist es denn dann am günstigsten, Blut abzunehmen, um einen guten Aussagewert zu haben über meinen
Meinst
Hormonstatus?
vor Therapiebeginn?
Genau, ja.
Wenn es noch Regelblutungen gibt. Ja.
Die ja so hin, also bei manchen Frauen kommen sie ja tatsächlich ganz regelmäßig und trotzdem sind massive Symptome da. Bei
Ja.
anderen Frauen kommt die Regelblutung dann sehr unregelmäßig. Da ist es natürlich schwierig. Aber was mache ich bei den Frauen, die noch eine regelmäßige Blutung haben?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil da natürlich massive Hormonschwankungen im Zyklus dabei sein können. Nicht müssen, aber können. Ich mache es trotzdem meistens zu Zyklusbeginn, also quasi diesen Standard und handle mich dann eher klinisch vor. Sehr häufig muss man hierher gehen in dieser Phase und muss ein bisschen die eigene Eierstockaktivität noch unterdrücken für ein paar Monate. Das kann man zum Beispiel mit einer Minipille machen und dann ein bisschen ein Östrogen dazugeben, dass die Estradiolspiegel dann nicht ins Unendliche ansteigen unter einer starken eigenen Aktivität. Das ist ein bisschen ein Trick, mit dem man das machen kann. Oder man gibt überhaupt dann noch für einige Zeit lang eine Pille. Das ist auch nicht ganz optimal, weil wir nicht so lange wegen Thromboserisiko und so die künstlichen Gestagene haben wollen. Aber manchmal ist es einfach notwendig und dann gibt man halt tendenziell eher dieses Pillen mit einem natürlichen Estradiol oder man probiert es einmal mit der Pille mit dem modernen Estetrol drinnen, mit diesem fetalen Östrogen, wenn das gut vertragen wird, weil das ist Thromboserisiko vermutlich deutlich geringer. Aber das ist eine schwierige Frage. Also ich mache es doch zu Zyklusbeginn, diese Blutabnahmen, weil man da auch ganz gut standardisiert sehen kann, wie der FSH-Spiegel im Vergleich zum Estradiol-Spiegel ist bei gleichzeitigem SHBG, also Trägerstoff der Sexualhormone. Und ich finde, da ist die Einschätzung der perimenopausalen Transitionsperiode meines Erachtens am besten. Aber wie gesagt, da ist ganz, ganz viel klinische Einschätzung dabei und nicht ganz so viel Hormone.
Und da darf man sich als Frau gar nicht verunsichern lassen, wenn das einmal rauf und runter geht. Also
So ist es.
da.
Dann kriegen wir auch immer wieder Zuweisungen von Frauen, die dann irgendwo mitzyklisch bei Estradiol 400, 500, 700 sind zum Tumorausschluss. Und natürlich gehört der Tumorausschluss gemacht, das ist keine Frage, dass man schaut, dass da keine atypische Zyste im Eierstock oder so ist. Aber bitte prinzipiell einmal nicht gleich Angst haben. Der allergrößte Anteil an Frauen hier hat einfach nur also nur unter Anführungszeichen natürlich, Zyklusunregelmäßigkeiten mit dem sogenannten polyfollikulären Wachstum. Das heißt, der Eierstock kann nicht mehr so gut, wird massiv stimuliert und es bilden sich ganz viele Eibläschen heran, die dann nicht mehr springen können, aber alle konzertiert super viel Östrogen bilden. Und dann kommen diese, und das ist einfach typisch für manche Frauen in der Perimenopause, und das hohe Östrogen ergibt sich einfach durch diese hormonelle und Regulationsdysbalance, die was mit der Eierstockalterung quasi zu tun hat.
Ich verstehe. Ja, ich habe dir viele Löcher in den Bauch gefragt.
Ja, ich fühle mich gar nicht so durchlöchert. Das ist alles okay. Ich muss noch nicht was essen gehen. Danke vielmals.
Möchtest du im Abschluss noch irgendetwas, eine Message an die Frau bringen?
Eine Message an die Frau bringen. Ja, es gibt viele Dinge, glaube ich, im Leben von Frauen, die in den gynäkologischen und hormonellen Sektor fallen, die zu einer massiv verminderten Lebensqualität führen und die Frau sich nicht gefallen lassen muss im Sinne von, das ist eh normal, da müssen es durch oder so irgendwas. Und ich glaube, wenn solche Fragen aufkommen, eine Expertin für Endokrinologie, also Hormone und solche Sachen aufzusuchen, ist immer eine gute Sache, um vielleicht dann doch Linderung zu erfahren. Und da sind wir eben bei der Postmenopause, bei den Wechselbeschwerden. Da sind wir aber auch ganz wichtig, zum Beispiel bei den Schmerzen bei der Regelblutung, der Dysmenorrhoe und auch beim sehr, sehr belastenden prämenstruellen Syndrom, das leider häufig auch übergangen wird.
Danke, Johannes, für deine Zeit.
Danke dir. Ja, wieder großartig. Danke.
Dankeschön. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.